Here we go again, Carlo.
Ja.
Was ist's, gell?
Ja, fein, ich genieße das.
Und man muss dazu sagen, auch wenn es heiß ist und 30 Grad hat, aber der Carlo hat immer noch seine Pantoffeln an.
Ja, das gehört, das ja.
Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel.
Da müssen wir aber noch was draufmalen.
Ja, stimmt. Ja. Auf den linken Fuß schreiben wir Ware und auf den rechten Schönheit.
Genau.
So, wir reden gar nicht lang um den heißen Brei rum. Heute geht's um die Lippe und um einen der größten Schönheitsmythen, und zwar, dass eine korrigierte Lippe wie eine Schlauchbootlippe aussehen sollte. Das ist natürlich ein bisschen Schass, gell?
Kann passieren. Sollte aber nicht passieren.
Eben.
Ja. Also, das mit den Lippenkorrekturen, das ist schon irgendwie ein Phänomen. Ich glaube, also grundsätzlich ist es ja so, unter anderem ist ein Zeichen der Veränderung im Laufe des Lebens, um das Wort Alter jetzt einmal außen vor zu lassen, dass die Lippe schmäler wird. Das ist definitiv so. Ja, also das ist so und gehört wie eben das Absinken der Augenbrauen, das haben wir ja schon bei den Oberlidern in einer Folge gehabt, oder auch, dass die Augen immer weiter in die Augenhöhle wandern, dass die Wangen und die Jochbögen schmäler werden, gehört eben auch das Schmälerwerden, das der Volumensverlust der Lippe einfach dazu. Hat mehrere Gründe, es ist so wie übrigens das Einzige, was im Gesicht immer größer wird, ist die Nase.
Ja. Super.
Und da gibt es ja eben die Diskussion, wird jetzt die Nase tatsächlich größer oder wird einfach der Rest des Gesichtes weniger?
Ja, wollte gerade sagen.
Wahrscheinlich, ich bin einer von denen, die eher sagt, der Rest des Gesichtes wird weniger.
Ja, ich glaube auch.
Und eben wie gesagt, da gehört leider auch die Lippe dazu. Deshalb ist auch der Wunsch einer vollen, wohlgeformten Lippe als Zeichen eines jugendlichen Aussehens sehr, sehr häufig. Und nicht immer so zu bewerkstelligen, wie es die Patientin, da muss jetzt wirklich in der weiblichen Form bleiben, weil das ist jetzt bei Männern eher wirklich die extreme Ausnahme.
Gibt es aber, oder?
Ja, gibt es auch.
Tatsächlich.
Wie die Patientin sich das wünscht. Also das ist nicht immer machbar.
Ich habe da ein bisschen recherchiert und ich bin auf den sogenannten Code der Schönheit gekommen. Da gibt es ja tatsächlich Maße, wo eine Oberlippe sitzen sollte, wie groß sie sein sollte, wie der Bogen aussehen sollte. Und bei der Oberlippe habe ich gefunden, dass sie 18 bis 20 Millimeter von der Nase entfernt sein sollte und die Unterlippe 36 bis 40 Millimeter vom Kinn entfernt sein sollte. Arbeitet man mit dem wirklich?
Steht auch dabei, wie die Nase ausschaut. Oder steht auch dabei, wie groß das Kinn ist. Weil das kannst du nicht messen. Das
sind wir ist Zusammenspiel, ja die Harmonie.
Ja. Und die Harmonie ist nicht immer mit in Millimetern anzugeben. Wenn jemand eher lange Nase hat, die ihm steht und die er sie behalten möchte, dann muss man diese Maße ganz neu definieren. Dann waren die wie viel hast du gesagt, wie viel Millimeter?
18 bis 20 Millimeter von der Nase.
Vielleicht zu wenig sein. Mhm. Also das kannst du so. Ich finde diese Maßeinheiten sehr, eigentlich auch kritisch. Ich sehe das kritisch, weil wenn du die nach dem richtest, du vereinheitlichst ja die ästhetische, den ästhetischen Eindruck und das ist eine Katastrophe. Und das sage ich ja auch, auf die freue ich mich ganz besonders, die schieben wir schon eine Weile vor uns her und freue mich schon riesig drauf, die Nase. Ja. Mein Standardspruch ist ja, wenn es einmal heißt, das ist eine echte Hasenadelnase, dann höre ich auf Nasen operieren. Das ist, darf nie meine Nase sein, also nicht jetzt meine persönliche, sondern
aus meinen Händen,
sondern immer die Nase, die zum Gesicht passt. Mhm. Und das Gleiche gilt für die Lippe und für diese Millimeterangaben. Mhm. Das muss einfach stimmen. Ob das jetzt 18, 15 oder 25 Millimeter sind, da misse ich gar nicht nach. Es gibt ja viele Techniken, auf die können wir dann eher ein bisschen eingehen. Und da muss man einfach hinschauen und sagen, wo ist das Problem?
Aber ich frage mich immer, wie kommt das zustande? Wieso macht man sowas? Also warum werden solche Maße im Internet oder wo auch immer preisgegeben?
Also da bin ich jetzt ein bisschen überheblich und zwar bewusst überheblich.
Ja.
Weil als Beispiel bringe ich immer, es gibt einen sehr, unter den plastischen Chirurgen, einen sehr bekannten und berühmten Spezialisten für Brustvergrößerungen. Der dingelt durch die ganze Welt und hält Vorträge. Und seine Vorträge sind immer mindestens zu 3/4 damit gefüllt, dass er die Brust vermisst.
Mhm.
Ja? Also er gibt an, wie viel Zentimeter von da nach da bei gehobenen Arm, wie weit der Abstand von der Brustwarze zur Unterbrustfalte sein muss und so weiter. Und ich bin einmal mit einem Kollegen da drinnen gesessen und haben mir das angehört, weil ich habe dann einen der nächsten Vorträge gehabt und haben es anhören müssen. Und dann hat mein Kollege zu mir gesagt, bis der fertig gemessen hat, habe ich die Frau operiert. Ja. Aber der ist sehr beliebt, ja, weil er gibt einem Sicherheit, er gibt einem Anhaltspunkte, Ankerpunkte, wo man dann sagen kann, ja, wenn ich mich an das halte, dann mache ich nichts falsch.
Mhm.
Aber das sind keine guten ästhetischen Chirurgen.
Ich wollte gerade sagen, weil dann fängt man plötzlich an, sein Maßband herzuholen, oh Gott, das stimmt bei mir nicht, habe ich jetzt eine schlechte Lippe, oder? Also das ist genau die Schwierigkeit, warum dann dieses Unwissen auch entsteht und diese, wie soll man sagen, eigentlich es, Hilflosigkeit,
ja, ja,
oder?
Also jetzt, ich sehe jetzt das von Chirurgenseite, ja, also von Behandlerseite, sagen wir mal so. Die Anhaltspunkte wie Millimeterangaben geben einen so das Gefühl, man liegt nicht weit daneben. Ja, wenn man einfach nicht hinschauen kann und sich und einem dann sozusagen auch intuitiv kommt, die Methode ist jetzt da die richtige. Dann helfen einem die Millimeterangaben.
Okay.
Aber wenn man mit über die Erfahrung oder auch in gewisser Weise natürlich über ein Gespür die Harmonie findet für die Patientin, dann braucht man kein Maßbandel.
Und das ultimative Ziel bei der Lippe eben ist jetzt gerade das nicht gespritzt auszusehen.
Genau.
Und da ja, geht es natürlich um das, dass das
voll
mit dem Rest
schön, jugendlich. Ja, aber nicht behandelt.
Obwohl sie in diesem Fall natürlich behandelt wurde. Und genau mit dieser Lippenbehandlung, mit den Möglichkeiten beschäftigen wir uns jetzt. Mit den Fillern sozusagen ja auch und mit dem Aufspritzen, um es jetzt einfach so beim Namen zu nennen. Ich würde aber gerne vorher, so wie wir das auch beim Oberlid und beim Unterlid gemacht haben, anatomisch an das Ganze herangehen. Wie ist unsere Lippe aufgebaut? Welche Bereiche, welche Muskeln spielen eine Rolle? Das hast du jetzt schon mal so schön gemacht, Carlo. Das dürfen wir jetzt bei der Lippe nicht auslassen.
Du willst mich jetzt testen.
Ja, also, wir fangen ganz oben bei der Nase an.
Nein, im Großen und Ganzen ist die Lippe jetzt wirklich relativ einfach. Also, das ist ein Muskel.
Mhm.
Also, ich bringe es so ein bisschen runtergebrochen. Die Lippe ist rot, weil der Muskel drunter rot ist und weil einfach kein Unterhautfettgewebe da ist.
Mhm.
Der Muskel ist der Lippenschließer, der Orbicularis oris, der eben auch diese Lippe formt. Natürlich gibt es dann noch den Levator labiale quinasi, den Depressor anguli oris, den mentalis, den zygomaticus, also einer fehlt mir noch, die alle an der Lippe werkeln und für die vielen Bewegungen, die wir mit unserer Lippe machen, eben auch zuständig sind. Uns die Möglichkeit gibt, die Lippen zusammenzupressen, den Mund zu halten, wenn es mal dringend notwendig ist.
Sehr cool. Da habe ich auch noch das Lippenweiß und Lippenrot gefunden. Vermutlich Lippenrot, wie du gesagt hast, die Lippe selber, das liegt an der Farbe. Und das Lippenweiß?
Ja, ist einfach das im Anschluss dann. Also da gibt es ja das sogenannte Vermilion. Das ist also dieser Übergang zwischen Lippenrot und Lippenweiß.
Mhm.
nennt man auch Frenchline, also dieser feine Wulst, der die Grenze bildet. Im Idealfall ist es ein Wulst. Wenn es eben keiner ist, dann versucht man den zu rekonstruieren. Und dann kommt das Lippenweiß. Das ist ja praktisch, kann man sagen, es geht fast bis zum Nasensteg hinauf.
Nasensteg. Und die orale Kommissur.
Also das ist im Prinzip die Öffnung, der Mundwinkel.
Okay.
Ja.
Sehr gut, dann können wir uns einmal da anatomisch schon ganz gut ein Bild machen, glaube ich. Ich habe bei meiner Recherche auch gefunden, dass es um die 18 unterschiedliche weltweit bekannte Lippeninjektionstechniken gibt.
Also das finde ich ganz gut, dass du das gefunden hast. Also ich habe es jetzt nicht zusammengezählt, es überrascht mich auch nicht.
Mhm.
Das ist ein ganz klassisches Zeichen dafür, dass keine wirklich jetzt als Patentlösung funktioniert.
Mhm.
Ja, ein paar sollte man zumindest beherrschen,
yeah,
wenn man die an die Lippe herangeht, weil es einfach so viele verschiedene Problemstellungen oder Problematiken gibt bei der Lippe und man nicht mit jeder Problemstellung, mit jeder Behandlung alle Problemstellungen lösen kann.
Ja, Kombination und meistens eigentlich,
es, oder? Es ist eine Kombination. Oder es ist eben, es sind Alternativen. Und das, da gibt es also wirklich, da fallen mir auch schon eine ganze Reihe ein, die, mhm, also weit über das Unterspritzen hinausgehen.
Okay.
Ja. Weil ich kann zum Beispiel einen Haufen Zeug in die Lippe spritzen, wenn das Lippenbändchen zu kurz ist. Das ist dieses kleine Segel zwischen Oberlippe und, mhm, Zahn. Fleisch.
Das haben wir auch schon mal beschrieben.
Haben wir schon einmal beschrieben. Wenn das zu kurz ist, dann zieht das Lippenbändchen die Lippe rein,
mhm,
und dann nutzt du die ganze Unterspritzerei nicht viel.
Macht sie quasi dünn, die Lippe, wenn das reinzieht.
Genau. Ja, ja. Spannt sie sozusagen an.
Also das wäre mal herangehensweise, dieses Lippenband eben, wie wir damals schon besprochen haben, zu korrigieren.
Mhm.
Mit einem Schnitt.
Ja, das verlängert man.
Genau.
Mit einer sogenannten Z-Plastik. Hat dann innen eine Banette, es geht in örtlicher Betäubung ganz schnell.
Behandelt man eigentlich öfter die Oberlippe als die Unterlippe?
Das ist der fatale Irrtum. Ja?
Ja.
Sowohl von Patientenseite als leider auch manchmal von Behandlerseite wird die Oberlippe immer in den Vordergrund gestellt,
mhm,
die Harmonie. Es kommt immer wieder aufs Gleiche raus.
Mhm.
Wenn die Oberlippe größer ist als die Unterlippe, dann ist das dieser typische Entenschnabel.
Ja.
Das schaut dann einfach unnatürlich aus.
Ja.
Die Unterlippe muss immer ein Ticken größer sein als die Oberlippe.
Okay, das war jetzt schon mal so ein Indiz für unsere Schlauchbootlippen.
Genau.
Okay. Und sagen wir mal, die Oberlippe ist tatsächlich von Haus aus dicker, praller wie die Unterlippe. Werden Lippen auch unter Anführungszeichen abgesaugt?
Nein, das geht nicht. Das ist alles Muskel. Da gibt es nichts zum Absaugen.
Und Muskelschichten entfernen tut man auch nicht.
Nein,
das ist dann halt einfach.
Da sind wir jetzt genau in dem Bereich, wo man,
ja,
sagt, es gibt einfach Grenzen auch in der Ästhetik.
Also man macht unten halt noch dicker,
genau,
oder?
Das wäre eigentlich die logische Folge, dass man einfach das abmildert, indem man die Unterlippe einfach etwas füllt und damit der Oberlippe ihre Dominanz nimmt.
Und wir gehen jetzt davon aus, eine Patientin, ein Patient, eher Patientin, wie wir vorher gehört haben, will sich die Lippe vergrößern lassen, praller machen lassen. Arbeitet man vermutlich auch wieder mit Hyaluron?
Unter anderem, das ist eine von vielen Möglichkeiten.
Was kann man da noch verwenden? Was sind noch so genannte Filler, mit denen du arbeitest?
Ja, also mein Favorit ist ein Implantat.
Ein Implantat?
Ja.
Tatsächlich? So wie in der Brust?
Also ich hab das, ja.
Gips für die Lippe auch?
Ja.
Na, Wahnsinn.
Ja.
Okay.
Also ich hab das, bevor ich diese Implantate gefunden habe, habe ich das mit einem Hautstreifen gemacht. Also ich habe von einer Narbe oder wenn keine Narbe da war, auch aus der Gesäßfalte einen Streifen Haut genommen mit unterschiedlicher Dicke und habe die unter dem Lippenrot eingezogen. Also muss man natürlich aufbereiten, also das ist nicht so einfach.
Ja.
Das körpereigenes Gewebe heilt komplett ein, macht eigentlich wirklich kaum Scherereien. Also man kann einmal ein bisschen einen Strang bilden, wenn es ganz blöd hergeht. Und das habe ich lang gemacht. Und dann habe ich eben diese Implantate entdeckt vor vielen, vielen Jahren. Und ich finde sie super.
Mhm.
Das sind so kleine Silikon wie sage ich, Spindeln, sagen wir es jetzt einmal ganz wissenschaftlich. Ich sage sonst immer Würmer. Aber das lässt sich dann niemand mehr machen, wenn man das also rausschneidet. Aber nein, es ist wirklich ein ganz elastisches, weiches Silikon. Mhm. Fest, also es ist kein Gel drinnen, so wie beim Brustimplantat, sondern das ist durchgehend fest. Das kann man aufs Vierfache auseinanderziehen. Also es ist wirklich ganz elastisch. Und da mache ich einen Nadelstich im Mundwinkel auf beiden Seiten und habe so eine Spezialzange und ziehe das unterm Lippenrot durch. Es sagt von für eine Lippe 10, 15 Minuten maximal. Und das bleibt. Da ändert sich nichts mehr. Also Hyaluronsäure ist ja nach einem halben Jahr weg, wobei ich sagen muss, meiner Erfahrung nach, interessanterweise bei der Lippe sehr oft schon nach einer Woche.
Oh. Nein, ja, weil man sich so viel bewegt, oder?
Nein, gar nicht. Es ist, man unterspritzt es, man zeigt es der Patientin, wie es jetzt ausschaut. Sie sagt, ja, das schaut super aus. Aber die Lippe schwillt ja sofort an.
Ah ja, ja. Klar. Ja.
Dann nach einer Woche ist die Schwellung weg und dann hat dann so oft die Patientin das Gefühl, es ist nichts mehr da. Mm. Es ist sehr wohl noch da.
Ja. Ja,
aber wenn die Schwellung da weg ist, dann haben sie das Gefühl, jetzt ist sie wieder so klein oder so schmal, wie sie war, was nicht stimmt. Und man kriegt das Gefühl. Ja. Und spritzt man halt nochmal was nach, das geht schon. Aber bringt mir oft einmal ganz
Weißglut.
Ja, nein, nicht zur Weißglut, zur Verzweiflung eher. Ja, weil ich immer das Gefühl habe, ich zeige es den Patientinnen und sage, also bitte, ist das jetzt okay?
Ja.
Kalt sie ihnen so, ja, super, super toll. Sie wissen, es ist ein bisschen eine Schwellung dabei. Ja, ist total gut. Das wäre jetzt viel zu viel. Mhm. Bei einer Woche ist nicht mehr zu viel.
Die Schwellung wäre klar, ja. Mhm. Dann ist im Prinzip eigentlich dieses Implantat unfassbar nachhaltig.
Ja, klar. Ein
ist
Leben lang.
Okay. Ja. Und ist es ähnlich wie bei einem Brustimplantat, eine Kontrolle oder?
Nein, das ist ganz unkompliziert. Also ich habe Patientinnen, die halt so für andere Sachen immer wieder kommen und die Implantate drin haben, wo mir dann wieder mal einfällt, das ist jetzt glaube ich schon 15 Jahre her, dass wir das Implantat eingesetzt haben. Mhm. Also eigentlich überhaupt kein Thema mehr. Und wenn ich sie dann frage, sagt eine Patientin, weiß ich nicht, die sagt dann immer, das war die beste Entscheidung überhaupt.
Hey, cool.
Also ich habe es auch einmal entfernen müssen, das muss man schon sagen. Es ist jetzt nicht ganz unproblematisch. Ja. Mhm. Ich habe eine Patientin gehabt, die ist damit überhaupt nicht zurechtgekommen. Die hat ein Spannungsgefühl gehabt und die hat gefunden, das ist viel zu hart. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, okay, wenn es nicht geht, dann müssen wir es wieder raustun. Es ist ein kleiner Stich. Und dann nehme ich mit der Fasszange und zack, ziehe ich das Ding raus und es ist wieder weg. Also völlig unkompliziert. Und dann bleibt oftmals ein bisschen eine Bindegewebshülle, wie um jedes, haben wir ja beim Implantat lang drüber geredet. Und das reicht dann oft einmal.
Aha.
Also ich finde sie cool.
Könnte man das dann nicht erweichen? Also gibt es da nicht verschiedenste Intensitäten?
Das würde ich bei der Lippe nie tun.
Aha.
Ja, also weil das ist, das Implantat erweichen, oder?
Ja,
oder?
Genau, das ist, weil sie sagt, ihr war es zu hart, es hat zu sehr gespannt, dass man vielleicht eine Größe kleiner nimmt, gibt es da natürlich auch verschiedene Größen.
Ginge alles, ja, es gibt verschiedene Längen und Größen, nicht jeder Mund ist gleich und auch nicht die Lippe gleich schmal. Also da gibt es verschiedene Dimensionen und man kann sehr wohl auch ein kleineres reintun, das kommt eher selten vor. Weil man darf ja nicht vergessen, ja, das Implantat bleibt immer gleich, aber die Lippe wird trotzdem schmäler, weil sie ja altersbedingt schmäler wird.
Ja, klar. Schlag mich tot, Carlo, aber wenn dieses Implantat, wie du sagst, genau unterm Lippenrot liegt, also zwischen Muskel und Lippenrot der Haut, oder? Wird die Lippe dann nicht heller?
Nein. So tief muss es schon liegen. Aha. Also es darf nicht durchschimmern. Okay. Ja, weil dann liegt es halt zur Oberfläche und dann ist es nicht mehr kussecht.
Kussecht,
ja. Ist das gut. Ja, das muss kussecht sein.
Wie testet man denn sowas?
Ja, nicht mich, daheim.
Herrlich. Okay, also das ist natürlich eine sehr nachhaltige Methode, ja, weil das haben wir oft gedacht, wenn man mit dem mal anfängt, mit Hyaluron eben zu spritzen, man muss da halt dann immer wieder nachspritzen.
Mhm, absolut.
Wir haben das Implantat, wir haben das Hyaluron. Gibt es noch einen Filler, mit dem du arbeitest?
Ich bin ja doch schon ein paar Jahre im Geschäft. Es hat ja das alles begonnen eigentlich mit Silikon, mit freiem Silikon, das man in die Lippe gespritzt hat. das ist hier absolut obsolet. Also das darf man überhaupt nicht mehr tun. Wenn man einmal sowas gemacht hat, das sind jetzt Patientinnen, die sind jetzt schon im höheren Alter, weil das sicher schon fast 30 Jahre außen, na, mehr, nicht mehr State of the Art, dass sie ja nicht nachspritzen lassen, weil das Silikon ist eine Zeitbombe.
Ja.
Genauso wie alle permanenten Filler haben das große Problem, die können wunderbar da drinnen liegen, aber wenn man dann kombiniert, wenn man dann mischt mit was anderem, dann kann es zu spätentzündlichen Reaktionen bis hin zu Fistelbildungen und Nekrosen und Narben kommen.
Wahnsinn.
Ja. Also einmal permanenter Filler, Finger weg von allem anderen.
Mhm.
Ja. Ich kann mich erinnern, ich traue mich schon gar nicht mehr, gut, das ist inzwischen verjährt, weil es sicher auch schon 20 Jahre ist. Habe ich mal eine Patientin gehabt, da hat sie gesagt, sie hat sich Silikon in die Lippen spritzen lassen und sie möchte wieder ein bisschen mehr Volumen haben. Es hat ihr gut gefallen.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich Ihnen jetzt da nicht da Hyaluron drauf spritzen, weil sonst kann das höllisch losgehen.
Yeah.
Dann habe ich für die sogar noch einmal ein Silikon aufgetrieben.
Okay.
Weil im Grunde genommen war es nicht schlecht, die Technik ist yeah. immer die Frage, wie man es gespritzt hat. Das Problem mit dem Silikon und bei all diesen etwas längerfristigen Fillern, es gibt ja auch andere, es gibt ja auch so mit Polymilchsäure Filler, die sehr wohl noch auch gehen und die man auch bei der Lippe verwenden kann, du musst unterkorrigieren, weil es bildet sich dann rund um diese um dieses Füllmaterial ein Bindegewebs also Bindegewebe, das der eigentliche Filler ist. Und wenn du jetzt da, sagen wir, die Lippe so unter Anführungszeichen aufspritzt, dass sie der Patientin gefällt, dann hat sie ein paar Monate später eine wesentlich größere Lippe. Und das kann höllisch ins Auge gehen mit Knoten und Unregelmäßigkeiten. Also die Unterspritzungsmaterialien als permanente Filler bei der Lippe sind höchst problematisch. Die Lippe ist immer in Bewegung, sie ist extrem dünn von der Haut, sie hat wenig Spielraum, was das Platzieren des Materials angeht. Also da muss man wirklich wissen, was man tut.
Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Straffung zum Beispiel?
Ja, das ist Straffung in dem Sinne ist ja, gerade wenn wir jetzt wieder bei den Millimetern sind, es ist ja gar nicht so selten, dass der Abstand zwischen dem Lippenrotrand, dem sogenannten Vermilion, mhm. und dem Naseneingang oder dem Ansatz des Nasensteges
mhm.
relativ lang ist. Und da wird da die Unterspritzung nichts Gescheites,
mhm.
ja, weil sozusagen die Haut irgendwie unter Anführungszeichen fast zu schwer ist. Und da gibt es eine eigene Technik, die sehr, sehr lang schon existiert und sehr gut funktioniert. Da nimmt man einen Streifen Haut an der Basis vom Naseneingang raus,
mhm.
also legt praktisch die Narbe so in die Falte am Nasenflügel und so entlang vom Naseneingang die findest kaum mehr und nähst es dann wieder zusammen und dann dreht die Lippe automatisch nach außen. Und wenn eben gerade bei den Patientinnen, wo die Oberlippe, das Lippenweiß zu lang mhm. ist, ist die sogenannte Bullhorn-Exzision, weil das schaut aus wie so die, was man auf den amerikanischen Ranches so sieht,
yeah.
diese Hörner. Also der Hautstreifen, den man da rausnimmt, der schaut so aus, deswegen nennt man die Bullhorn-Exzision. Das ist eine gängige und sehr effiziente Methode.
Angenommen, man hat Verbrennungen auf der Lippe, wie kann man diese Haut wiederherstellen?
Es gibt eine Menge Techniken, rekonstruktive Techniken, wo man aus der Wangenschleimhaut zum Beispiel das Lippenrot rekonstruiert, mhm. Wo man auch einfach von innen das sozusagen herausholt, die Schleimhautseite und damit das Lippenrot aufbaut. In Maßen geht es gut. Die Lippe ist Gott sei Dank sehr elastisch. Man kann auch sehr viel einfach nur wegnehmen, ohne dass der Mund jetzt massiv verändert ausschaut. Das ist ja gerade in der Tumorchirurgie die Lippenkarzinome, also Plattenepithel-Tumore an der Lippe, also bösartige Hauttumore sind ja nicht so selten. Und da kann man erstaunlich viel, da kann man bis zum Drittel der Lippe wegnehmen und das geht immer noch ganz gut zu.
Lass uns kurz zusammenfassen. Haben wir was vergessen? Wir haben jetzt über die Filler gesprochen.
Ja, man kann auch, um das zu komplettieren, man kann natürlich auch Botox bei der Lippe spritzen.
Ganz genau, das fehlt noch.
Wobei, das ist schon ein bisschen eine brenzlige Geschichte, ja, weil die Patientinnen können dann oft einmal nicht pfeifen. Okay. Das ist jetzt nicht essentiell, ja. Aber sehr oft sind die setzen wir jetzt nicht ein, um das Lippenvolumen zu vergrößern, sondern wir setzen auch für diese sogenannten im allgemeinen Jargon heißt es ja Raucherfältchen, also diese radialen Fältchen an der Oberlippe. Das hat ja mit dem Volumen nichts zu tun. Das möchte ich bitte auch noch unbedingt betonen. Ja. Zwischen Unterspritzung der Raucherfältchen oder dieser Radianfältchen sind ja auch bei Nichtrauchern, stehen die ja auch, und der Lippenkorrektur im Sinne einer Volumensvergrößerung ist komplett was anderes. Mhm. Die Raucherfältchen werden ganz gezielt, oberflächlich, punktuell unterspritzt. Da kommt kein Volumen in dem Sinne dazu. Deswegen kriegt man keine dicke Lippe, also nachdem sie abgeschwollen ist natürlich. Mhm. Aber diese feinen Fältchen kriegt man damit weg. Und das kann man alternativ eben auch mit Botox behandeln. Wenn also die Falten noch nicht so sehr eingeprägt sind in die Haut, dann funktioniert das Botulinumtoxin da eigentlich ganz gut, weil da dieser Muskel ja genauso wie bei den Krähenfüßen immer an derselben Stelle genau die gleiche Falte zieht.
Ja, genau.
Irgendwann einmal prägt sich die dann in die Haut ein. Und wenn man das bremst mit dem Botulinumtoxin, ist das eine Alternative.
Und das zum Mitschreiben immer wieder, Botulinumtoxin, immer wenn etwas muskulär bedingt ist, ja?
Ja, genau.
Und Hyaluron zum Auffüllen quasi. Ja. Okay, damit ich es auch mal mag.
Ja, wobei es geht natürlich da nicht so wie bei der Stirn oder sowas.
Ja.
Weil man muss ja die Lippenbewegung behalten und da gibt es also eine Story noch ganz zum Schluss von mir aus meinen Patienten. Gut, eine Patientin an der kannst du an der Unterlippe für diese sogenannten, für die traurigen Mundwinkel kannst du es ja auch nehmen, das Botox. Und da war ich ein bisschen zu mittig beim Unterspritzen und habe ihr einen Muskel unterspritzt, der für das P zuständig ist. Und sie hat mir erzählt, sie war also dann bei einem Firmenessen und ist neben einer honorigen Persönlichkeit gesessen, die man mit Herr Präsident anredet. Und sie hat ihn immer Herr Präsident genannt.
Ja. Ja, da kann man einfach diesen Druck, dann dieses Plosiv an immer aufbauen,
genau.
Gell?
Das P.
Wahnsinn.
Das ist der Mentalist, der das macht.
Okay, also heute anatomisch wieder beeindruckend, muss ich sagen. Cool. Ja, Carlo.
Gut.
Dann sind wir wieder an einem Punkt, wo wir unsere Hörerinnen und Hörer entlassen und das Ganze mal verdauen dürfen. Wenn es dazu Fragen gibt, wir haben es gerade vorher schon anklingen lassen, zur Lippe kann man ja noch ausführlicher reden. Her mit euren Fragen, egal ob über unsere E-Mail-Adresse podcast@excellentbeauty.com oder eben, wie wir letztens schon erwähnt haben, gern auch eine Voice-Message schicken und dann direkt mit uns quatschen. Da würden wir uns natürlich noch mal mehr freuen.
So ist es. Damit ist eigentlich alles schon gesagt.
Alles Gute, Carlo.
Ja, dir auch. Alles Gute.
Baba.
Ciao.
Das war Wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an podcast@excellentbeauty.com. Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.